Überall Beef, wo ist der kooperative Geist? Daniel, du als Streitschlichtungsexperte, was können wir tun? Seid gegrüßt, ihr hört den Podcast des Automotive Insights Magazins. Wir berichten über und aus dem Automotive Aftermarket. Was hat sich in dieser Woche auf Industrie- und Handelsseite getan? Wir ordnen für euch aktuelle Branchenentwicklungen ein, berichten und sprechen mit Branchenakteuren aus Industrie, Werkstatt und Reifenhandel. Ja, es rumort an vielen Stellen. Daniel, du als besonderer Typ, was können wir tun? Hi in Kaiserslautern.
Nix, da müssen wir durch. Hi.
Da müssen wir durch. Du bist schon durch einiges durch heute, ne? Wir haben eben versucht aufzuzeichnen. Dann gab es allerdings aus der Parallelwohnung eine Vielzahl an Bohrgeräuschen. Und da hast du doch jetzt gerade als Mediator gewirkt oder hast deine Interessen durchgesetzt, ne? Wie hast du das gemacht?
Ich war ganz freundlich und hoffe, dass es Erfolg hatte. Im Moment herrscht Ruhe, also sprechen wir einfach ein bisschen schneller und dann sind wir gleich durch.
Okay, dann schnell durch. Ja, wir blicken diese Woche auf das komplette Spektrum des Aftermarkets in der Ausgabe 56. Verbandsarbeit, eine Bundesratsentscheidung mit positiver Wirkung für das Kfz-Gewerbe, Selbstreflexion und die Analyse der Kundenwahrnehmung sowie eine Vorausschau auf die ersten Motorshow, wo wir Freitag haben wir schon hin, genau. Die ersten Motorshow ist als Messe auch für Zulieferer und für den Bereich Tuning im Aftermarket absolut relevant. Zum Einstieg aber ein paar Bemerkungen zu einem Konflikt, der zwischen dem Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe und dem Zentralverband des Kfz-Handwerks, ZVK, seit längerem schwelt. Ja, und dieser zeigt ganz gut, wie Verbände versuchen, ihren Einfluss zu wahren und sich mitunter in ihren Verquickungen dabei interessenstechnisch in die Quere kommen. Ein kurzer Rückblick. Im Oktober beschloss der ZVK auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung, sich von der ZDK-Geschäftsstelle abzukoppeln. Der ZDK-Präsident Arne Joosweg warb daraufhin vehement für den Verbleib im ZDK natürlich. Zentrale Ursache des Konflikts ist, dass die deutsche Akkreditierungsstelle DAKKS eine zu enge Verzahnung von ZDK und ZVK anmahnt und eine klarere Abtrennung der Verantwortlichkeiten beider Verbände für notwendig hält. Laut ZDK-Präsidium hat Bundesinnungsmeister Detlef Peter Grün im Zuge dieser Problematik die rasche Abspaltung initiiert. Mit der Begründung, dass dies die einzige Möglichkeit sei, das Audit für die Sicherung des AÜK-Systems, also Abgasuntersuchungen, Sicherheitsprüfungen und Gasanlagenprüfungen zu erreichen. Okay, als hätte der ZDK nicht schon genug Aufgaben angesichts der herausfordernden Lage im Kfz-Gewerbe und innerhalb der Transformation der Automobilindustrie, gibt der Verband durch innerliche Auseinandersetzung, der zeigt ein wenig geschmeidiges Bild ab. Das ist insofern auch bemerkenswert, da der Verband die Querelen und Uneinigkeiten auf Seiten der Bundesregierung lange Zeit immer wieder scharf kritisiert hat, aber aktuell selbst auch nicht in sonderlich vorteilhaftem Licht erscheint. Die Verantwortlichen sehen den ZDK natürlich weiterhin handlungsfähig. Es kann aber nichts darüber hinwegtäuschen, dass der Branchenverband dagegen kämpft, an Einfluss zu verlieren. Arne Joosweg hatte ein Statement in Richtung der Innungen und Landesverbände abgegeben. Dieses lautete: Zwei nebeneinander handelnde Verbände halbieren den Einfluss, den sie sich seit 1978 als gemeinsam agierender Verband erarbeitet haben. Ja, dann führt er weiter aus. Ansonsten müsste jeder Verband für sich eigene Strukturen aufbauen, also nach einer Trennung. Er spricht von drohendem bürokratischem Stillstand und zwei getrennte Organisationen würden immer weiter ihr Eigenleben entwickeln, sodass künftige Kompromisse und die Zusammenarbeit noch schwieriger würden, heißt es seitens Joosweg. Der ZDK-Präsident weist auch darauf hin, dass zum funktionierenden Erhalt des AÜK-Systems eine Trennung der beiden Verbände laut einem Gutachter nicht notwendig sei. Zitat dazu: Um diesen Schritt trotzdem zu vollziehen und die Geschäftsstelle des Kfz-Gewerbes zwischen ZDK und ZVK aufzuspalten, müsse auch kein Landesverband aus dem ZDK austreten. Landesverbände, die nur Mitglied im ZVK sind, könnten politische Themen oder Handelsinteressen auf Bundesebene nicht mehr vertreten. Und ohne Vertreter in den Gremien des ZDK würden sich die Interessen der Landesverbände in der Meinungsbildung des Kfz-Gewerbes auf Bundesebene nicht mehr wiederfinden. So die Argumentationslinie des ZDK. Ja, ich zoome nochmal einmal weiter in den Hintergrund. Die DAKKS, also die Deutsche Akkreditierungsstelle, hatte einen umfangreichen Mängelkatalog im Qualitätsmanagement des Bundesinnungsverbandes identifiziert. Und zur Auflösung gab es eigentlich bereits einen Lösungsweg im Sinne des ZDK, nämlich die Gründung einer gemeinsamen AÜK-Geschäftsstelle. Sicherung des AÜK-Systems ohne vollständige Abspaltung, so die Intention. Ob dadurch die geforderte Überparteilichkeit gesichert würde, darüber herrscht aber Uneinigkeit. Und dann kam es zu einer eklatanten Kehrtwende, dann laut mehreren Informationen durch Detlef Peter Grün. Und dieser bezeichnete eine eigenständige ZVK-Geschäftsstelle als einzigen verlässlichen Weg, die Aberkennung der beschriebenen AÜK-Akkreditierung zu verhindern. Seither ging es hin und her, inklusive Rücktrittsforderungen. Ja, man konnte in den letzten Wochen beobachten, wie es zwischen ZDK und ZVK immer sich weiter verschärft. Den weiteren Fortlauf einer Eskalation oder ob es vielleicht dann doch zu einem entschärfenden und zu einer zielführenden Lösung kommt, werden wir in den kommenden Wochen sehen. Alles ziemlich ungemütlich auf jeden Fall. Hast du was Gemütlicheres oder was Positiveres zu berichten?
Ich denke, das kann man tatsächlich so sagen. Ich würde auch einfach kurz beim Thema Verbände bleiben. Und zwar habe ich mich mit dem ZKF-Präsidenten Arndt Hürter und dem ZKF-Hauptgeschäftsführer Thomas Aukamp nochmal unterhalten. Wir hatten ja auch hier im Podcast schon die Thematik, dass die Versicherungsbeiträge in der Kfz-Branche deutlich steigen dürften in nächster Zeit, teilweise auch schon deutlich gestiegen sind in den letzten Monaten. Und da ging es so ein bisschen darum, was denn dafür die Ursache ist. Und in Teilen hat dafür der Gesamtverband der Versicherer auch die Werkstätten und Betriebe verantwortlich gemacht, wogegen sich der ZKF deutlich gewehrt hat und eben auch gesagt hat, dass die Hauptursache für die steigenden Kosten die gestiegenen OEM-Ersatzteilpreise sind, also dass die Hersteller dieser Teile im Prinzip maßgebliche Treiber dieser Entwicklung sind. Und im Interview, im Gespräch mit Thomas Aukamp und Arndt Hürter haben sie halt einfach nochmal so ein bisschen skizziert, wie die Situation in den K&L-Betrieben, in ihren Mitgliedsbetrieben aussieht, in den Betrieben, die sie vertreten, dass da einfach der Kostendruck aktuell sehr, sehr hoch ist und dass beispielsweise auch das Problem wäre, dass die Betriebe mit Blick auf ihre Verträge mit Versicherern und Schadensteuerern teilweise aus diesen Verträgen aussteigen oder das Volumen reduzieren, weil sie eben merken, dass die Umsätze teilweise einfach gar nicht kostendeckend sind. Das heißt, es ist für die einfach sehr, sehr schwierig, wirtschaftlich zu arbeiten. Und es ist deswegen sehr, sehr wichtig, das haben die beiden auch im Interview gesagt, dass man zu einem kooperativen Miteinander findet. Wie dieses aussehen kann, haben sie natürlich auch erläutert. Das würde zum einen auf Seiten der Werkstätten bedeuten, dass man halt eine nachvollziehbare Dokumentation der geleisteten Arbeiten hat. Aber sehr wichtig ist, und das ist so auch ihre zentrale Forderung, dass seitens der Versicherer und Schadensgutachter die Freigabeprozesse deutlich schneller laufen, dass auch schneller die Regulierungskosten übernommen werden und dass entsprechend einfach man besser miteinander zusammenarbeitet, mehr Vertrauen hat und jeder sich besser auf den anderen verlassen kann. Es gibt noch 2, 3 andere Punkte, die beiden genannt haben. Das Interview könnt ihr gerne auf unserer Seite auf auto.news euch durchlesen, wird auch in unserer kommenden Ausgabe, die letzte des Jahres sein wird, erscheinen. Auch da könnt ihr es gerne nochmal nachlesen. Daran anschließend würde ich vielleicht einfach nochmal ein Werkstattthema aufgreifen, was wir diese Woche auch auf unserer Seite veröffentlicht haben, und zwar der TÜV-Report 2025. Für den hat sich der TÜV wieder die Ergebnisse sämtlicher Hauptuntersuchungen angeschaut, die zwischen Juli 2023 und Juni 2024 in seinen Werkstätten und in seiner Partner durchgeführt wurden, und hat daraus ermittelt, welche Fahrzeuge besonders gut, besonders schlecht sind und was sich insgesamt für Trends erkennen lassen. Erfreulich ist, dass das Sicherheitslevel relativ hoch ist, dass wir insgesamt 2/3 aller Fahrzeuge haben, die ohne Mängel durch den TÜV kommen und quasi direkt die Plakette bekommen und weiterfahren können. Es gibt allerdings auch, so gesehen ganz gut für Kfz-Betriebe und Werkstätten, einiges zu reparieren, weil 1/5 der getesteten Fahrzeuge haben erhebliche Mängel und müssen quasi nachbessern, bevor es für sie weitergeht. Ja, die Zahlen, die sich damit ergeben haben, sind ähnlich wie im letzten Jahr. Ähnlich wie im letzten Jahr sind auch die Platzierungen, was die besonders guten oder besonders schlechten Modelle angeht, wobei es da auch ein paar Änderungen gibt. Der Gewinner des TÜV-Reports 2025 ist der Honda Jazz mit einer 2,4-prozentigen Quote von erheblichen Mängeln beim ersten TÜV-Besuch. Der verdrängt damit den VW Golf Sportsvan, den Vorjahressieger, auf Platz 2. Der Audi Q2, der Porsche 911 Carrera und der Mitsubishi ASX sind auch noch ziemlich gut. Und auf der anderen Seite der Tabelle, wie im Vorjahr, das Tesla Model 3 mit einer Mängelquote von 14,2%. Und Da sagt der, sagen die TÜV-Experten auch, im Prinzip auch ähnlich wie im letzten Jahr, da sieht man so ein bisschen, dass das Problem ist, auch E-Autos müssen regelmäßig gewartet werden. Man muss auch da gewisse Serviceintervalle einhalten und Tesla arbeitet ja weniger mit Serviceintervallen, sondern mehr mit Over-the-Air-Updates und das wäre eben einer der Gründe für die schlechte Platzierung. Was in dem Zusammenhang noch ganz interessant ist, ist, dass der TÜV auch sagt, dass man erkennen könnte, E-Autos, die auf den Plattformen von Verbrennern basieren, wie beispielsweise der VW e-Golf oder der Mini Cooper SE, hätten deutlich weniger Probleme und das Tesla Model 3 wäre, genauso wie der Renault Zoe, die als reine Stromer konzipiert wurden, eben Beispiel für Fahrzeuge, die auch teilweise eben e-autotypische Mängel haben, das beispielsweise, weil die Batterie sehr schwer ist, sich das am Fahrwerk bemerkbar macht und das eben genauso Dinge sind, die man bei regelmäßigen Serviceintervallen prüfen und entdecken könnte. Und wenn das halt nicht passiert, fällt das halt erst beim TÜV auf und schlägt sich dann entsprechend auch in der Statistik nieder. Auch den Artikel könnt ihr gerne auf der Webseite lesen, ist auch noch ein bisschen ausführlicher dargestellt, was sonst noch aufgefallen ist, welche Fahrzeugmarken sonst noch in positiver oder negativer Hinsicht auf sich aufmerksam gemacht haben. Aber genau, so viel dazu an dieser Stelle. Und du hast doch bestimmt auch noch was zu berichten von dieser Woche, Kai.
Ja, auch Werkstatt. Du hast jetzt gerade schon ganz hübsch da aufgedröselt, dass es nach wie vor erheblichen Servicebedarf gibt. Kfz-Gewerbe, dem wird die Arbeit dann natürlich nicht ausgehen. Und erfreulicherweise ist es auch, wenn sich manche Abläufe im Geschäfts- oder im Werkstattalltag straffen, administrativer Art. Ein erfreuliches Ding der vergangenen Woche beispielsweise war ein sehr technischer oder eine Sache sehr technischer Art. Der Bundesrat hat eine Entscheidung zur Abschaffung der Doppelprüfung von Messgeräten in der technischen Fahrzeugüberwachung getroffen. Ja, diese wird Betrieben des Kfz-Gewerbes finanzielle und operative Entlastung verschaffen. Das ist relativ gewiss. Das Bundesratsvotum für eine sogenannte Verwendungsmaßnahme in der Mess- und Eichverordnung bedeutet weniger Bürokratie. Durch die Verwendungsmaßnahme entfällt die jährliche Eichpflicht für Druckmanometer und mit Inkrafttreten der Änderungsverordnung dann spätestens ab April 2025 ist dann nur noch eine regelmäßige Kalibrierung der Druckmanometer gemäß der Straßenverkehrszulassungsordnung erforderlich. Ja, das hat auch beim ZTK für Zustimmung gesorgt und ich schwenke noch mal einmal kurz auf die Handelsseite, auf die Reifenhandelsseite und zwar ist da ja in dieser Woche so ein bisschen was kommuniziert worden, was wir uns auch schon aus verschiedenen Perspektiven immer mal angeschaut haben. Und zwar Maßnahmen innerhalb der Handelstochter von Conti vergölzt. Dort laufen seit einiger Zeit bereits Analysen zur Kundenwahrnehmung, die nun in die Verkaufsraumgestaltung einfließen oder seit längerer Zeit schon. Kundenzentrierter und multisensorischer sollen die vergölzt Franchise-Betriebe künftig empfangen. Generell den Ansatz, den auch wir hier präferieren, 360 Grad, die Formate in der Gesamtheit zu bespielen und praktisch den Kunden, den Hörer oder die Hörerin auch dort zu empfangen, ja, wo sie empfangen werden möchte und das möglichst komfortabel zu machen, das gilt natürlich auch im Handelsgeschäft und das als 360-Grad-Erfahrung praktisch zu gestalten. Was den eigenen Betrieb durch die Kundenbrille im Detail sehen bedeutet, lest ihr in einem Artikel auf auto.news und unter der Rubrik Handel natürlich könnt ihr dann auch eine Vielzahl an Berichten darüber finden, wie Unterstützungsmaßnahmen von Handelsorganisationen aufgesetzt werden. Abschließend noch, dann sind wir eigentlich jetzt, wir sind in der Mitte der Woche, das ist ein wenig früher als wir sonst sind, aber es gibt ja einen Grund dafür, weil wir am Freitag auf die Essen Motor Show fahren mit einem größeren Team von Automotive Insights und da natürlich auch mit den Akteuren vor Ort, die für uns im Fokus stehen, Zulieferer, Reifenhersteller, Hankook, Conti wird da sein, aber auch du bist am Donnerstag schon auf einer Veranstaltung von Hankook und genau, mit dem Tuner Brabus zusammen. Ja, da werden wir nächste Woche ausführlich drüber berichten, auch wie das denn da war auf der Essen Motor Show.
Genau, die Themen für den Podcast gehen uns definitiv nicht aus.
Ja, soweit für diese Woche. Wir wünschen eine erfolgreiche Restwoche und vielleicht begegnen wir dem einen oder anderen dann auch in Essen auf dem Messegelände. Bis dahin.
Macht es gut. Ciao, ciao.
Ciao.